Ihnen vorzustellen, der allgemeine Gang der Darstellung der Konstruktion, jetzt bezogen auf diese Problematik Macht und Ästhetik und Sprache. In seiner so Standardschrift, der einflussreichsten Schrift überhaupt, das ist die Grammatologie vom Jahre 72, 73, beschäftigt sich Derrida mit zwei Autoren vor allem kritisch. Also hat sozusagen zwei Feindbilder. Und einmal ist es, also Feindbilder im dekonstruktivistischen Sinne, das werden wir noch sozusagen sehen. Aber das ist einmal Rousseau und einmal Lévi-Strauss. Und in beiden Fällen wird diesen Autoren nicht nur etwas nachgewiesen, das heißt, dass sie sich meinetwegen philosophisch oder theoretisch irren in diesen oder jenen allgemeintheoretischen Annahmen, sondern es wird ihnen auch etwas vorgeworfen. Und das ist eben der Punkt, da gibt es sozusagen einen Unterton der Anklage einer beinahe moralisch-politischen Anklage. Dieser Ton ist ja zusammenhängend, ja, irgendwie mit der theoretischen Seite der Auseinandersetzung, aber man kann diesen Ton auch trennen und diese Anklage und diese Anschuldigung auch trennen. Und worin besteht sie eigentlich? Nämlich darin, dass beiden vorgeworfen wird, sie sind, um das völlig zu vereinfachen, ja, ohne aber den Sinn der Sache zu verfehlen, dass sie antibürokratisch sind. Ja. Dass sie gegen das Bürokratische revoltieren. Und zwar im Namen derjenigen, die von diesem Bürokratischen unterdrückt werden. Und in einem Fall ist es Rousseau, es ist ja ganz klar, es handelt sich um einen vereinheitlichen, durchstrukturierten absolutistischen Staat vor der Französischen Revolution. Und dieser Staat ist ja Vorbild jeder möglichen Bürokratie auch danach. Ja? Sozusagen die Franzosen haben im Laufe des 19. des 18. Jahrhunderts einen perfekten bürokratischen Staat aufgebaut, ein perfektes Verwaltungssystem, sehr vereinheitlichendes Verwaltungssystem, das übrigens dann nahtlos geworden ist in die Republik und dann in die weiteren Republiken des 19. Jahrhunderts, praktisch intakt geblieben ist, strukturell, und dann übernommen wurde auf eine oder andere Weise von den meisten europäischen Ländern im Laufe des 19. Jahrhunderts, vor allem von Preußen, ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts, und hat sich sozusagen auf dem europäischen Kontinent verbreitet, sodass wir im Grunde in dem Staat mit gewissen sozusagen Veränderungen leben, der sozusagen der Gegenstand der Anklage war seitens Rousseau. Rousseau kritisiert diesen Staat, wie man generell die Bürokratie kritisiert. Ja, das Wichtigste in dieser Kritik, und da hat ja völlig recht Derrida, das was immer wieder übersehen wird, ja, wenn man diese Kritik liest, das Wichtigste ist der Moment der Distanz einer so einer räumlichen, geografischen Entfernung. Das heißt, Entwicklung eines Reiches, also die Entwicklung eines imperialen Staates, die Entwicklung eines zentralistischen Staates, beginnt damit, dass ich die Mittel schaffe, um die Menschen zu unterdrücken, die Menschen zu kontrollieren, die ich nicht sehe, die mich nicht hören können, die meinen Körper nicht erfahren können und deren Körper ich auch nicht erfahren. Das heißt, es handelt sich um eine Machtausübung über die Grenzen hinaus, die diese Menschen in ein kommunikatives Verhältnis zu mir bringen können. Das ist eine, das war immer eine Innovation und das war immer wieder eine Innovation. Denn nehmen wir sozusagen frühere feudalistische Zeiten, war es nicht so. Einfach. Zwar hatte man so kleine Städtchen und kleine Regionen, die verwaltet wurden, die von einzelnen Souveränen verwaltet wurden, dann man kannte diese Souveräne sozusagen, alle Untergebenen nach Bauern und so weiter. Sie wussten, wie diese Souveräne mehr oder weniger aussieht. Ja, und dennoch auch ein System der Vassalität hatten. Dieses System der Vassalität musste jedes Mal, praktisch jedes Jahr, wieder sozusagen eingesetzt werden und durch ein System des Turniers, durch ein System der Einzelkämpfe zwischen der Ritter. Wenn ich sozusagen tatsächlich mit meinem Schwert, meinem Pferd, was ich auch immer besitze, einen anderen Ritter besiege, dann behaupte ich meine Überlegenheit in einem fairen Zweikampf. Nur der König stellt sich diesem Zweikampf nicht. Die Bürokratie auch nicht. Es ist völlig offensichtlich, dass ein normaler Bürokrat, der irgendwo sitzt, irgendwo in Paris, und die ganze Zeit was eigentlich tut, und das ist ja, das ist sozusagen die zentrale Frage, irgendetwas schreibt, ja, irgendwelche Verordnungen schreibt. Und so wie man sagt, hinter dem Papier und hinter dem Geschriebenen den Menschen nicht mehr sieht, ja, also so ein Dokument, Papier ist für ihn wichtig als der Mensch. Der in so einer Pose die ganze Zeit sieht, der kann nicht bestehen in einem Zweikampf, das ist völlig ausgeschlossen. So fragt man sich, warum ist er so mächtig? Wenn er mit seinem Pferd und mit seinem Schwert keine Gewalt ausüben kann, keine Macht ausüben kann, dass seine Überlegenheit über einen anderen Menschen in einem fairen Kampf sozusagen behauptet, dann fragt man sich, was ist das für eine Kraft, die ihm diese Überlegenheit verleiht? Und die Antwort, das ist die Schrift. Das heißt, die Fähigkeit, Argumente, Befehle, Verordnungen geltend zu machen, jenseits der Reichweite erstens der eigenen Stimme und zweitens des eigenen Schwertes. Das ist die Bürokratie als ein System der Unterdrückung, als ein System der Kontrolle und der Machtausübung im modernen Staat, angefangen mit dem absolutistischen Staat, hat zur Grundlage ein gewisses Verhältnis zur Schrift. Und da kommt sicherlich wiederum alles zurück, was gegen die Schrift je gesagt worden ist, wenn man das so sieht. Nämlich, dass die Schrift überzeugt nicht. Ja. Die Schrift kann nicht überzeugen, weil wenn wir sozusagen ein Stück Papier vor uns haben, wenn wir ein Buch vor uns haben, ein Gesetz vor uns haben, wir wissen nicht, wie seien sie zu interpretieren. Ich habe zum Beispiel das Gesetz gelesen, habe das Buch gelesen, aber ich habe etwas nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie diese Argumente oder diese Gesetze anzuwenden sind. Nun spreche ich unmittelbar mit dem Autor oder mit dem Gesetzgeber, dann bin ich fähig, ihm die Frage zu stellen und sagen, ja, das verstehe ich nicht, können Sie mir das bitte erklären? Tut er das? Kann ich noch einmal fragen, ja, wie die Schüler von Sokrates und Sokrates und dann. Ist er aber tot oder abwesend oder sitzt er irgendwo in Paris oder sonst wo, wo es nicht zu erreichen ist, weil er einfach hochgestellt, dann bin ich konfrontiert mit etwas, was sozusagen mich nicht belehrt, was ich nicht verstehen kann, zwar aus einem strukturellen Grund. Das Einzige, was mir bleibt, sind diese Buchstaben. Mir innerlich fremde Buchstaben, genauso wie äußerlich fremde Buchstaben. Und daraus entsteht diese berühmte Forderung, die ist ja die bürokratische Forderung, die bürokratische Macht par excellence. Das Gesetz muss buchstäblich ausgeführt werden. Also nicht nach dem subjektiven Verständnis, sondern wo, so wie es tatsächlich geschrieben steht. Jetzt völlig abstrahierend von sagen wir, einer Einsicht. Ja, ich war eine lebendige Einsicht, die man hat, wenn man die Lage sieht. Ja. Das heißt, man wendet zum Beispiel ein Gesetz auf jemanden an und weiß, dass es irgendwie nicht fair ist. Aber trotzdem muss es gemacht werden, weil das Gesetz so verlangt, dass es buchstäblich richtig ist, auch wenn ich das richtig interpretiere. Warum? Weil in einem anderen Falle, wenn es überhaupt die Zügel sozusagen des Gesetzes ein bisschen so fallen gelassen werden und der Interpretation übergelassen werden, dann kommen alle möglichen Interpretationen des Gesetzes auf Welt, ja, vielleicht auch falsche und vielleicht von Profit diktiert. Und das bedeutet, dass im Falle der Schrift haben wir mit einer Macht zu tun, die in vielen Hinsichten mir als eine völlig feindliche und unverständliche und fremde gegenübersteht. Erstens, weil ich sozusagen den lebendigen Körper und den lebendigen Geist von denjenigen, der diese Verordnung sozusagen erlässt, sie nicht erfahren kann. Ich habe keinen direkten Kontakt zu. Und zweitens, was diese Gesetze zu mir, auch zu meiner Seele, zu meinem Interpretationsvermögen auch kein Verhältnis hat. Sozusagen auf allen Ebenen geht es um eine entfremdete und mir fremde und rein unterdrückende Macht. Die Schrift ist in diesem Sinne ist grundsätzlich verräumlicht. Das ist das zentrale Terminus von Derrida. Es ist verräumlicht in dem Sinne, dass es erstens nur die Möglichkeit gibt, den Raum in Besitz zu nehmen, den Raum zu beherrschen. Und zweitens, weil die Schrift, und zwar da sind zwei verbundene, ja, intim verbundene Geschichten, der zweite Sinn der Verräumlichung besteht darin, dass sozusagen das Medium der Schrift ist der Raum und nicht die Zeit. Also im Unterschied zum lebendigen Sprechen, das in der Zeit stattfindet, zur Stimme, die sich in der Zeit entwickelt und gerade deswegen diese räumliche Macht nicht erlangen kann, dass der Schrift ist von Anfang an im Raum, ist medial im Raum und deswegen gibt mir auch die Möglichkeit, den Raum zu besetzen. Und wenn ich aber dieses System der Verordnungen, der Gesetze, der Argumente, der Thesen und so weiter, diese ganze Maschinerie der Schrift und diese Maschinerie entsprechend der staatlichen Maschinerie der Verwaltung plus Universitätsbetrieb, ja, alles das, was sozusagen mit der Schrift handelt, sich auf der Schrift basiert. Wenn ich das alles zusammennehme, dann merke ich, dass etwas ausgeschlossen bleibt. Das ist sozusagen das Lebendige, das Körperliche, die Stimme, die Seele des Menschen. Also alles das, was sozusagen von der Natur und nicht aus dem Buchstaben kommt. Weil der Buchstabe ist tot. Und zwar, der Buchstabe ist in einem tiefen existenziellen Sinne tot, nämlich der Buchstabe merkt nicht, ob der Autor lebendig ist oder tot. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir einen Autor, der schreibt und spricht oder so, sehe ich diesen Autor, kommuniziere ich mit ihm, frage ich ihn und so weiter, merke ich zum Beispiel, wenn er tot umfällt und ich nur beantworte meine Frage. Ja, das ist eine große Differenz. Nun, für den Text macht das keine Differenz. Das heißt, ich lese den Buch, als ob der Autor immer schon tot wäre. Ja, wir haben oft diese Erfahrung, dass wir ein Buch lesen oder ein Bild sehen und meinen, der Künstler oder der Autor ist schon längst tot. Und dann stellt sich heraus, ich weiß nicht, er ist Jahre alt und lebt irgendwo immer noch. Aber es ist für das Buch egal, es ist für uns egal. Und genauso ist es egal für dieses Buch, ob wir als Leser dieses Buch überleben oder nicht, oder bei Lektüre tot umfallen. Das heißt, es gibt eine grundsätzliche Gleichgültigkeit der Schrift in Bezug auf alles Menschliche, in Bezug auf den Unterschied vor allem zwischen Leben und Tod. Und das ist im Grunde sozusagen der Tod des Autors. Ja, der Tod des Autors, ja, der von Derrida und dem Konstruktivismus thematisiert wird, bedeutet nicht, dass der Autor tatsächlich sozusagen unter der Erde liegt, sondern es bedeutet, dass die Texte gleichgültig sind in Bezug auf den Unterschied zwischen Lebendig und Tod. Und zwar sogar, sowohl bei Autor. Das bedeutet aber im weiteren Schritt, oder es könnte bedeuten, unter Umständen, dass sagen wir, der Buchstabe das Leben tötet, ja, den Geist tötet. Das ist der alte Einsicht, ja, die Revolution des Geistes gegen den Buchstaben. Diese Gleichgültigkeit dem Geist oder dem Lebendigen gegenüber provoziert eine Reaktion. Und man kann sagen, dass Rousseau und Lévi-Strauss, ja, beide, diese Revolution beschwören, und zwar gleichzeitig in zwei Hinsichten. In zwei Bedeutungen der Verräumlichung, sagen wir so. Erstens, Rousseau ist ein Provinzler, der nach Paris kommt, ja, nicht wahr, und im Namen der Provinz spricht. Im Namen der französischen Provinz, die durch ein System der Konventionen beherrscht und verwaltet wird und deren Leben überhaupt niemanden existiert, niemanden interessiert sozusagen. Er ist ein Eindringling beim Hofe, ja, der versucht sozusagen jenseits der Konventionen das Leben der Menschen zu vermitteln. Es gibt so einen französischen Film, der völlig auf dieser Linie liegt, Ridicule gesehen. Da ist so ein Provinzler, der kommt sozusagen nach Paris und alle erwarten von ihm gewisse Bonbons. Ja. Und wenn er etwas Langweiliges beginnt zu erzählen, über sozusagen Unannehmlichkeiten in seiner Provinz, da hört er nicht mehr aus. Und er versucht immer so viel Bonbons zu sagen, dass es vielleicht doch gehört wird, es wäre immer der Vergnügen. Es ist sozusagen ein Wunsch auf der einen Seite, das zur Sprache zu bringen, was als Lebendige jenseits dieser Verräumlichung liegt. Beim Rousseau ist es sozusagen eben diese Revolte der Provinz gegen den Staat, und bei Lévi-Strauss, da als er seine ersten entscheidenden Schriften verfasst hat, wie wir alle wissen, in Brasilien bei den Indianern gelebt hat. Das ist der Protest im Namen der unterdrückten Bevölkerung der griechischen Welt, die zentral verwaltet wird und die auch nicht zur Kenntnis genommen wird. Wir haben also in beiden Fällen eine revolutionäre Erhebung der Provinz, die in ihrer Lebendigkeit, wie gesagt, von der Verordnung des Zentrums übersehen wurde, und gleichzeitig eine Revolte, die Verordnung im zweiten Sinne des Wortes, eine Verordnung der Seele und eine Revolte der Seele. Und zwar, weil, wenn Rousseau sagt, dass eine Erhebung gegen die Konvention der Kultur und der Schrift und so weiter, gegen die Eitelkeit der Bürokratie, geschieht im Namen des L'homme naturel, dann L'homme naturel ist im menschlichen Kreuz beschlossen. Und das heißt, dass das menschliche Kreuz, das revoltiert gegen die Bürokratie, und dieses menschliche Kreuz ist die Stimme. Die Stimme, die wie Jacques, ja, von Zola, das ist die Stimme, die sich erhebt, um gegen sozusagen die Bürokratie, gegen die Verordnung, gegen die Schrift zu kämpfen. Das ist sozusagen eine zweifache Revolte gegen eine zweifache Unterdrückung. Und wenn wir jetzt das Umfeld sehen, in dem das Derrida beginnt, überhaupt zu sprechen, dann ist dieses Umfeld auch bestimmt durch die Autoren wie Foucault und viele andere, oder Althusser, die alle darüber sprechen, dass wir in einer Gesellschaft leben, auch man kann der Frankfurter Schule irgendwo da auch hinzuziehen, die alle sprechen darüber, dass wir in einer sozusagen entfremdeten Welt leben, die das Lebendige unterdrückt. Und das Lebendige hat ein Recht auf die Revolte. Was heißt aber das Recht auf die Revolte? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich typisch für mich, dass mir bei solchen Geschichten immer sozusagen neuamerikanische Filme einfallen. Aber in der Tat, wenn man sozusagen die Geschichte des amerikanischen Films sieht, vor allem der letzten Zeit, man fragt sich, was ist im Grunde Sujet? Also erstens merkt man, dass alle amerikanischen Filme nur ein Sujet haben und eine Handlung. Und zweitens fragt man sich, welche das sein soll. Also jeder Film beginnt damit, dass wir zwei Helden sehen, das, also James Bond auch dazu zu sehen. Ja. Wir zwei Helden sehen, ein Held ist ein Alleingänger, überhaupt ungebunden in irgendwelche Strukturen, läuft einfach so herum. Ja. Er ist ein Western-Held, ich weiß nicht, wie der James Bond das eingeht, also irgendwo. Und dann haben wir eine riesige bürokratische Maschine, die von einem anderen Menschen verwaltet wird. Es ist eine technologische Maschine, es ist eine mystische Sekte zum Beispiel, es ist eine Vereinigung der Aliens, es ist eine militärische Verschwörung, es ist eine industrielle, es ist ein industrielles Unternehmen und so. Und das ist sozusagen sozusagen Held ist ein König. Ein König im Sinne Rousseau. Ja? Das heißt, jemand, das ist im Zentrum einer Verordnung, im Zentrum der Schrift. Ja, das ist der Held der Schrift. Und der andere Held ist der Held der Stimme. Ja? Und des Schwertes. Er hat im Grunde nichts anderes, außer seine Fäusten. Also das Schwert ist ja schon zu viel. Amerikanische Held hat seine Fäusten eigentlich. Und dann, wenn Sie sich erinnern, passiert es immer so, dass es beginnt immer mit einer Distanz. Also der Film beginnt damit, dass beide Helden sich sehen. Und zwar sehen sie sich, eine unendliche Distanz liegt zwischen ihnen. Ja? Das ist die Distanz der Schrift. Und dann sozusagen der herumlaufende Held, also der Frage-Held, der sozialistische Held, L'Homme Naturel, beginnt sozusagen diese Distanz abzubauen, zerstört die Geräte einfach, verbrennt die Papiere, zerstört die Netze, macht die Verbindung zwischen Aliens unmöglich und so. Destruiert das als Niederkonstruktion, destruiert das alles, bis es die letzte Szene kommt, in der beide Helden ohne Distanz sozusagen gegeneinander stehen. In der Regel hat der negative Held noch eine Waffe gehabt, er verliert diese Waffe. Und beim Showdown beginnt der sozusagen Faustkampf, in dem sozusagen das positive Selbstverständnis gewinnt. Das heißt, es ist ein russaistisches Modell, das sozusagen dem bürgerlichen Selbstverständnis zugrunde liegt. Das heißt, der freie Bürger auf der einen Seite ist der lebendige Körper, auf der anderen Seite absolutistische, bürokratische Maschine. Aber inmitten dieser Maschine sitzt ein menschlicher Körper, der auch verwundbar ist. Und zwar verwundbar ist, als der Körper des russaistischen Helden, der sozusagen gestellt ist in vielen Lebenskämpfen. Und sozusagen die ganze Aufgabe ist, diese Verräumlichung dermaßen abzubauen, dass sie plötzlich in einem Raum sich befinden und dann kommt es dann zu dieser Abschlachtung, ja, die Französische Revolution eigentlich war. Und das ist das Modell eines Films, das ist das Modell der Revolution, das ist das Modell dessen, was wir bei Sorel auch besprechen werden im nächsten Semester, das ist diese Aktion direkt, das ist sozusagen Violence direkt. Also dieser Kurzschluss, da die Schrift aufschaut. Und das ist auch der Traum der europäischen Menschheit gewesen für die letzten Jahrzehnte, seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, dieses Showdown. Im Grunde ist dieser innere Wunsch zur Anbau der Verräumlichung und zum Showdown. Nun, dieser Wunsch gefällt der Derrida nicht. Und das ist einer dieser wenigen Autoren in der Tat. In welchem Bereich auch immer, ja, sei es Filmschaffen, sei es Kunst, sei es was auch immer, wenn das nicht gefällt. Also nehmen Sie die Kunstgeschichte geht immer wieder in diese Richtung, ja, wie Pollock sagt. Ja, ich brauche diese Schrift nicht, ich brauche diese Bilder nicht, ich brauche das alles nicht, sondern ich stehe sozusagen in einem Zweikampf der Leinwand gegenüber und kämpfe mit dieser Leinwand und das, was ich sozusagen mit meinen Fäusten sozusagen was auch immer. Und was das dann daraus wird, ja, das ist der Abdruck dieses Kampfes. Das sind diese Revolte des L'Homme Naturel, die Derrida nicht mag, sagt aber nicht, dass er sie nicht mag. Sondern dieser Unterton der Verbitterung, der Unzufriedenheit, der Anklage, der Abwehr bleibt eher spürbar als ausgesprochen. Was er sagen will, ist, dass diese Revolte unmöglich ist. Und darauf kommen wir zurück. Aber zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir, auch wenn wir über Derrida sprechen, über die Restriktion sprechen und so weiter, wir haben merkwürdigerweise diese Situation, die oft übersehen wird. Diese Situation eines Showdowns, auch eines Showdowns, gewissermaßen, auch eines Kampfes zwischen Natur und Konvention, zwischen Stimme und Text, zwischen Zeit und Raum. Und jeder Text von Derrida hat versucht, diesen Kampf auszutragen und siegreich aus diesem Kampf auszugehen, wobei er kennt sicherlich eben auf der Seite der Bürokratie der Schrift des Königs Jelenovi. Der Unterdrücker, letztendlich, ja, und gegen den Lohn und so weiter. Das ist so in vielen Worten irgendwie verpackt. Aber es ist ja politisch völlig eindeutig, ja, was damit gemacht wird. Und eben für die Schrift ging die Stimme. Nun, ich erinnere Sie an dieser Stelle, die ich sehr genau, und diejenigen, die das gehört haben, werden sich lang waren, die ich genau diskutiert habe vor einem Jahr, das ist dieser Beschreibung der Masturbation, in Dramaturgie. Das heißt, dass er beginnt, diese Figur des Londoner Zerreins von Rousseau zu dekonstruieren, zitiert er die Stellen, in denen Rousseau beschreibt, wie er gelebt hat in der Zeit, dass er diese klassische sozusagen Texte über Londoner Zerrein geschrieben hat. Er hat nämlich sozusagen eine Haushälterin, Therese, mit der er ab und zu geschlafen hat, und dann schreibt er, sie hat ihm sehr geholfen, weil er dann auf seinen Text konzentrieren konnte. Allerdings hat ihm das irgendwie nicht gereicht und relativ oft praktiziert er Masturbation als Supplement. Also das Supplement kommt also sozusagen als zentraler Begriff in der Konstruktion auch weiterentwickelt. Wobei Derrida darauf aufmerksam macht, dass er dann weiter schreibt, also so, und wenn ich sozusagen masturbiere, dann ist es, als ob ich tausende Frauen besitze, weil tausende Bilder schwer sozusagen durch meinen Kopf und tausende Leben sind. Und Derrida fragt, also was ist sozusagen ein Supplement für was hier eigentlich? Ja, wenn wir diese Frau nehmen, die Therese, mit der die Beziehung eigentlich sehr ruhig ist, ja, und es ist eine Frau unter vielen anderen. Auf der anderen Seite Masturbation, das ist das Supplement auf der anderen Seite und Perversion, ja, das ist so ein Beispiel mit allen möglichen Frauen. Allen möglichen, also zu allen Frauen gewissermaßen. Das bedeutet inklusive auch mit Therese. Ja. Das heißt, wenn auf der einen Seite Supplement ist eine zusätzliche Perversion oder eine zusätzliche Schrift in dem Falle. Schrift in dem Falle, weil parallel schreibt, so dass die Schrift ist Supplement der Stimme. Supplement der Stimme in dem Sinne, dass die Schrift nichts anderes tut, als einfach das weiter zu vermitteln, was die Stimme in der Schrift sozusagen in sich hat. Aber supplementiert die Stimme in ihrer Kraft. Die Stimme hat eben nicht diese Kraft, sich selbst weiter zu tragen. Bemerkt aber gleichzeitig, dass was ihn direkt anbelangt, dann muss er sagen, dass er immer, wenn er in Gesellschaft ist und ihm eine Frage gestellt wird oder sozusagen das allgemeine Gespräch läuft, immer in Verlegenheit ist, kann die Antwort nicht schlecht finden, also nicht schnell finden und ist überhaupt im Gespräch sehr ungeschickt und kann im Grunde nur dann etwas Treffliches sagen, wenn er das schon früher geschrieben hat. Dann kann er sozusagen das Geschriebene wiederholen, wenn es passend ist. Und dann klappt es. Das heißt, wir haben in beiden Fällen das gleiche Struktur. Das heißt, das, was in der ersten Formulierung zu sein schien, als ein Supplement, als eine Erweiterung, eine Kraft, sei es die männliche Kraft heißt, die Kraft des Kindes, die Kraft der Vernunft, die Kraft des Geistes. Sich einfach beide zu tragen. Auf der anderen Seite stellt sich heraus, dass das Natürliche, das, also die Stimme oder zwei Beziehungen, das normale zwei Beziehungen, dass dieses Natürliche nur ein Fall ist, unter vielen anderen Fällen, der Verwendung der Sexualität in einem Falle und der Schrift in einem anderen Fall. Und das bedeutet für Derrida, um das alles abzukürzen, nichts anderes, als dass meine Stimme nur dann erklingen kann, aber auch mein Begehren nur dann erweckt werden kann, wenn sozusagen die große Schrift oder die große Schrift der Sexualität, wenn man will, die große Schrift des Gesetzes, mir überhaupt einen Platz dafür geben in ihrer Verordnung. Das heißt, wenn etwas sozusagen möglich ist, wenn sozusagen ich diese Möglichkeit zur Verfügung bekomme, wenn es denkbar ist, wenn es vorstellbar ist, dann kann ich das tun. Wenn es aber nicht vorstellbar ist, nicht formulierbar ist, dann kann ich das nicht. Das heißt, ich kann nur das realisieren, was ich imaginiere, aber sei es sozusagen in der Sexualität, sei es im Reden. Ich kann nur das spontan auch spontan sagen, was ich mir vorstellen kann, dass ich das sage. Und ich kann nur das realisieren, nur das begehren, was sozusagen als eine Möglichkeit meiner Intention auch gegeben ist. Nur meine Imagination hat auch Grenzen. Es ist nicht so, dass meine Imagination grenzenlos ist. Ich kann nicht alles vorstellen. Das auch nicht auf der Ebene des Desirs, des Begehrens heißt vorstellen, ich kann auch nicht alles schauen. Sondern meine Imagination ist eingebunden in dieser Entfaltung des Schrifts, in dieser Entfaltung des Begehrens. Und das da kommen wir zu diesem Begriff Differenz. Dieses Begriff Differenz, die auch wieder zwei Bedeutungen hat. Die erste Bedeutung besteht darin, dass meine Stimme etwas Spontanes, etwas vom Herz ausgehendes und so weiter, sich von Anfang an einschreibt in einer Reihe der Möglichkeiten, in einer Schrift, die potenziell zur Verfügung steht, um das auszudrücken. Das heißt, ich kann nur das sagen, was ich schreiben kann. Sagen wir so. Und das, was ich schreiben kann, im Unterschied zu etwas anderem, was auch sich schreiben lässt. Das ist zunächst einmal die Differenz, dieser Unterschied, diese Positionierung der eigenen Rede oder irgendwelchen Rede, im Feld der Schrift, also in diesem großen Feld der Schrift. Wobei diese Formulierbarkeit, diese Fähigkeit, diese Positionierbarkeit meiner Rede davon abhängt, dass die Schrift insgesamt so ein System der Differenzen darstellt, das heißt ein System der Unterscheidungen eines Satzes von einem anderen Satz, eines Wortes von einem. Eine Bedeutung. Eine andere Bedeutung Differenz ist eine viel subtiler und deswegen schreibt man das mit E, sondern das schreibt es A, Differenz mit A statt mit E. Es geht darum, dass auch wenn ich spontan rede, auch wenn ich sozusagen in einer Ekstase bin und so weiter, wenn überhaupt etwas solches passiert. Ich komme sozusagen mit meiner Ekstase, mit meiner Spontanität zu spät. Das ist die Differenz im Sinne Verschiebung, zeitliche Verschiebung. Warum zu spät? Weil diese Möglichkeit immer schon da war. Sozusagen, ich bin nicht am Anfang meiner Rede, ich realisiere noch die Möglichkeit, die immer schon zur Verfügung war. Ich komme immer etwas zu spät. In Bezug auf diese Entfaltung der Sprache. viel Differenz hat in Bezug auf meine, auf das, was ich spontan sagen will. Diese Differenz hat sozusagen auch diese ambivalente Beziehung. Auf der einen Seite ist diese Differenz gerade das, was mir seinen spontanen Ausbruch meiner Stimme überhaupt zulässt, ja, die Möglichkeit bietet, um überhaupt etwas zu sagen, inklusive eines spontanen Ausbruchs. Ohne diese Differenz wäre ich dazu gar nicht fähig. Auf der anderen Seite, die gleiche Differenz nimmt meinen eigenen Worten alle Authentizität. Das heißt, die Kraft, die mir die Möglichkeit bietet, überhaupt authentisch zu sein, macht das, was ich sage, durch die gleiche Bewegung, im gleichen Raum nicht authentisch. Das ist diese ambivalente Wirkung der Differenz, die mir Raum gibt, also durch diese Verräumlichung, Raum gibt für die Selbstbehauptung, gleichzeitig dieser Raum nimmt. Das ist sozusagen diese ganze, dieses ganze Spiel, das Derrida dem Lohnmützerei entgegensetzt. Und das bedeutet, dass der Lohnmützerei, wenn er auch Recht auf die Revolte hat, auf die Revolte gegen die bürokratische Ordnung der Schrift, kann diese Revolte nicht vollziehen. Man kann sie nicht vollziehen, weil diese Revolte selbst ist von Anfang an eingeschrieben in diese Schrift, das heißt nur, weil die Schrift diese Möglichkeiten bietet für diese Revolte, zum Beispiel auch für die Thematisierung der Natur, der Anstieg und so weiter und so fort, ist diese Revolte überhaupt möglich. Aber in der gleichen Bewegung ist diese Revolte auch verunmöglicht. Das heißt, jede Revolution ist ein Teil dieser Bewegung der Differenz. Und das ist genau, wenn Sie sich erinnern, das ist genau das, was Derrida sagt in Bezug auf Benjamin. Ja? Um darauf zurückzukommen, das ist, die Sache, glaube ich, geklärt.